zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Vivotai, bravotai, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr für die Einladung hierher. Ich freute mich sehr, als Kollege Bude bei mir anrief mit der Frage, ob ich zu diesem Thema hier vortragen kann. Das tue ich gerne und ich hoffe, dass wir im Anschluss dann eine energische Diskussion haben über die Thesen, aber auch über die anderen Sachen, die vielleicht nicht im Vortrag erwähnt wurden. Also ich beginne erstens mit einer Fabel, nicht von den Weisen von Zion oder Protokolle der Weisen von Zion, sondern mit dem Baron von Münchhausen. Und wie das zum Thema passt, das erfahren Sie sehr schnell. Diese Fabel, die mir im Zusammenhang immer mit der Geschichte des Zionismus und mit der Geschichte Israel einfällt, ist eben in einer Erzählung erhalten, die uns so erzählt: Münchhausen fährt mit einem Schlitten, als plötzlich ein Wolf das Gespann überfällt und von hinten auf das Pferd, das den Schlitten zieht, springt. Das Pferd, ich nehme an, Sie kennen die Geschichte, hält nicht inne, obwohl sich der Wolf in seinen Hinterteil hineingebissen hat. Der Wolf frisst das Pferd von hinten immer weiter auf, bis er anstelle des Pferdes in dessen Geschirr hängt und den Schlitten führt. Und das alles, ohne dass der Galopp auch nur kurz unterbrochen worden wäre. Dabei Münchhausen das Pferd schmerzlos und ohne Blutvergießen sich ablösen oder abblenden lässt, kann ich mir diese Geschichte als Metapher einer Verwandlung vorstellen, die die Geschichte des Staates Israels, die Geschichte des Zionismus praktisch illustriert. Genau das, was Baron von Münchhausen passierte, geschah den Zionismus. An der Stelle des vormaligen säkularen, sozialliberalen Pferds zieht nun der nationalistische, religiöse Wolf die Karre. Der ursprüngliche Zionismus durchlief eine erschreckende Metamorphose, ohne eigentlich wahrzunehmen, und das ist das Entscheidende, dass man vom Wolf und nicht mehr vom Pferd gezogen wird und dass die Reise auch nun in die falsche oder in die andere Richtung geht. Der Zionismus, also das ist die These, und damit kann ich eigentlich schließen und eine Diskussion beginnen, aber da fehlen noch einige Details und ich bedanke mich sehr für das Handout, aber wir können noch etwas differenzierter die Elemente hier erläutern. Der Zionismus, die nationale Idee und Bewegung von Juden seit Ende des 19. Jahrhunderts, wollte das Judentum neu definieren, neu erfinden und schwenkte von der Definition der Juden als Religionsgemeinschaft auf den Begriff Volk oder Nation, auf Hebräisch Laum, im Sinne des modernen europäischen Nationalismus um. Den Anhängern des Zionismus wurde schnell klar, dass es nun um eine neue, ich betone, säkulare Definition des Judentums ging. Neu und säkular. Das war nicht nur der großen Mehrheit der säkularen Mitglieder der zionistischen Bewegung klar, sondern auch der kleinen Minderheit der religiösen Zionisten. Also ich meine die kleine Gruppe, die sich da angeschlossen hat, obwohl die wusste, dass der Zionismus eine säkulare Bewegung ist. Sie haben nämlich, also die religiösen Zionisten, den Zionismus, so säkular er auch war, von Anfang an bewusst instrumentalisiert und dafür genutzt, dass in der religiösen Sprache Atchalta di Geula, also das heißt Bahnbrecher der Erlösung, kommt. Für die religiösen Zionisten galt die zionistische Mehrheit als Esel des Messias, Chamuro shel Mashiach, auf dessen Rücken der Messias reitet oder reiten soll. Theodor Herzl, der Erzvater, der Gründer der zionistischen Bewegung und Verfasser des programmatischen Buches Der Judenstaat aus dem Jahr 1896, Herzl, hat seine friedrichianische Devise, die Mehrheit der Zionisten, auch lange nach seinem Tod noch befolgt. Und ich zitiere Theodor Herzl: Wir wollen drüben, also im Judenstaat, der irgendwann mal entsteht, jeden nach seiner Fasson selig werden lassen. Also das ist ziemlich bekannt. Und dann ging es weiter mit dem Zitat: In den Staat, also der irgendwann mal entsteht, haben sie, und damit meinte er Herr und Klerus, nichts drein zu reden. Ende des Zitats. Sowohl die bürgerlichen als auch die sozialistischen Zionisten konnten sich ohne weiteres von religiösen jüdischen Establishment lösen, als sie Politik machten. Nicht nur bis zur Staatsgründung, sondern auch später noch bis zur politischen Wende in Israel im Jahr 1977, das heißt etwa 30 Jahre nach Staatsgründung, als die Likud-Nationalisten, also dieser Wende, den Likud-Nationalisten verhalf, die Arbeitspartei, die seit 1948 Israel regierte, in die Opposition zu schicken. Also bis zu diesem Punkt, bis zum Jahr 1977, stand die zionistische Politik in Zeichen der Säkularisierung. Punkt. Die religiösen Zionisten befanden sich nach eigener Einschätzung, und das weiß ich genau Bescheid, weil ich zu dieser Gruppe gehörte, nach eigener Einschätzung in der Defensive gegen den aus ihrer Sicht bedrohlichen Säkularismus. Die Parlamentswahlen vermitteln ein klares Bild über die Kräfteverhältnisse im zionistischen Lager. Die religiösen Zionisten konnten höchstens etwa 10% der Sitze im Parlament erringen, also eine Zahl, die ziemlich konstant blieb bis zum Jahr 1977. Die politische Führung der religiösen Zionisten bemühte sich entsprechend vor allem um die religiöse zionistische Enklave, das heißt um ihre Klientel. Im staatlichen Erziehungssystem, ein quasi autonomes System mit eigenen Schulen und mit eigenen Curricula zu schaffen und auch zu kontrollieren. Darüber hinaus waren sie bestrebt, der Allgemeinheit Bedingungen zu stellen, um selber nicht total in die Isolation zu geraten. So wurde der Sabbat zum Beispiel zum offiziellen Ruhetag, wie auch die religiösen jüdischen Festtage und beim Militär zum Beispiel, also der Institution, die als Schmelztiegel der Nation fungieren sollte, galten die religiösen Vorschriften der Kashrut, also beim Essen. Nicht weniger wichtig war die Entscheidung, im Ehe- und Familienrecht allein die religiöse Gesetzgebung geltend zu machen. Parallel dazu auch eine ähnliche Regelung für die muslimischen und christlichen Staatsbürger in Israel. Man konnte die säkulare Mehrheit davon überzeugen, dass sie verpflichtet ist, gegenüber den religiösen Zionisten sich tolerant zu verhalten, weil sie angeblich A. die Vertreter und Beschützer der traditionellen jüdischen Werten war und B. weil somit die Einheit des neuen Volkes im neuen Staat gewährleistet wird. Die Mehrheit ließ sich von dieser Argumentation überzeugen, war sich aber sicher, dass diese Zugeständnisse gegen eine sich im Rückzugsgefecht befindenden Minderheit gemacht wurde, nicht gegenüber einer Gruppe, die beabsichtigt, die gesamte jüdische Gesellschaft in Israel zu entsäkularisieren. Das trojanische Pferd, also noch eine Parabel, das trojanische Pferd im Lager des säkularen Zionismus. Unter der Oberfläche schlummerten tatsächlich die Hoffnung, also unter den religiösen Zionisten, auf die Beschleunigung des Prozesses der Atchalta de Gula, also Anfang der Erlösung. Der Oberrabbiner zur britischen Mandatszeit, Rabbi Cook, und sein Sohn, der auch Rabbiner war, die zielten auf die Ersetzung des säkularen Zionismus durch eine bewusst religiöse Vision von Zionismus ab. Nach ihrer Vorstellung sollten die Gesetze der Torah zur Grundlage des Judenstaates werden und der Zionismus zum Instrument der Erlösung des jüdischen Volkes im religiösen Sinne werden. Diese und die von ihnen beeinflussten Rabbiner propagierten ihre Ideen in den von ihnen geführten Yeshivot, also Hochschulen, galten aber bis Anfang der 70er Jahre, und das ist immer wieder zu betonen, sowohl in den Augen von religiösen Zionisten, aber auch in den nicht-religiösen Kreisen als Exoten, die die gesamte Gesellschaft und ihre Politik nicht beeinflussen können. Hierhin gehört eine wichtige Randbemerkung. Nahezu ausschließlich ist in Israel das Adjektiv religiös praktisch als Synonym für orthodox angewendet. Die anderen Strömungen im Judentum, Reformjudentum, liberales Judentum, konservative Judentum, konnten in Israel nicht Fuß fassen, so dass am Ende man unter religiös eigentlich nur orthodox versteht, das heißt eine eher extreme Art von Religiosität im Judentum, die in Europa vor dem Zweiten Weltkrieg nur in Westeuropa und Mitteleuropa in der Minderheit war und nur in Osteuropa in der Mehrheit. Und da kam der Sechstagekrieg, also 1967, das ist ein entscheidendes Jahr. Im Jahr 1967, nach dem Krieg, nach der Eroberung des Westjordanlands, kündigte sich eine echte Tendenzwende an. Bis dato waren nicht nur die Bevölkerung überwiegend säkular, auch lebten die meisten Israelis in Ortschaften, die keine direkte Beziehung zur biblischen Romantik hatten. Also man lebte in Tel Aviv oder in der Neustadt von Jerusalem, nicht in, wie nach 67, in Beit El oder Nablus oder Hebron und so weiter. Die Eroberung der Westbank und der Golanhöhen, die auch hinzukamen, verwandelte Rabbiner des zionistisch-religiösen Sektors zu charismatischen Gestalten mit extrem starkem Einfluss, nur weil diese Gebiete hinzugewonnen waren durch den Krieg. Diese Rabbiner wurden zu Gurus der Ganz-Israel-Bewegung, Eretz Israel Shlema. Das heißt nicht Groß-Israel, sondern ganz Israel. Und das waren die neuen Gurus aus dem religiösen Zionismus, die nach 67 sich profilierten. Sie wurden zum Spiritus Movens der Siedlerbewegung in Israel. Bereits vor der Wende von 1977, also bevor die Likud an Leute an die Macht kam, der Schock von Yom Kippur-Krieg im Jahr 73 hat gerade diese Rabbiner und Politiker zum Aktionismus motiviert. Erst Dann entstand die Bewegung, die bekannt ist unter dem Namen Gush Emunim, Bündnis der Treuen, die der Siedlungspolitik ihre besondere Dynamik verlieh. Das Ziel war dieser Gush Emunim-Bewegung, so auch in der Gründungsurkunde aus dem Jahr 74, ich zitiere, die Verwirklichung des Zionismus im vollen Umfang, und zwar durch Rückkehr zum jüdischen Glauben und Kulturerbe. So haben sie jetzt den Zionismus neu interpretiert. Das gesamte Land, das versteht man darunter, das gesamte Land Eretz Israel, also das, was man sonst Palästina nennt, gehört nach Gush Emunim, nach ihrer Vorstellung, allein den Juden, nicht den Palästinensern, weshalb sich die jüdische Souveränität auf das gesamte Eretz Israel erstrecken muss. Nur so ist das eigentliche Ziel, die volle Erlösung, in Anführungszeichen, zu verwirklichen, haben sie gedacht. Von Beginn an hat diese Bewegung begriffen, dass sie sich nicht nur in Judäa und Samaria oder im Galiläa oder im Gaza ansiedeln muss, sondern auch, so heißt es, in den Herzen der Israelis. Dazu benutzen sie eine äußerst effektive Taktik. Wie effektiv wissen wir heute besser als damals, nämlich sich als wahre und einzige Nachfolger der Pioniergeneration im Zionismus, also vor 48, sich darzustellen. Diese Taktik hat in den nächsten Jahren maßgeblich dafür gesorgt, dass der zionistische Münchhausen-Schlitten seinen Charakter und seinen Kurs änderte. Also da sind wir bei der Erklärung für diese Parabel. Dass die religiösen Zionisten und die sich bis 1977 in der Opposition befindenden Revisionisten, das ist die Partei der Nationalisten, das ist die Partei Likud, für die nationalreligiöse Romantik anfällig waren, das nahm kein Wunder. Überraschend war aber die Hinwendung der damaligen Regierungspartei, der Arbeitspartei, zu dieser romantisch-religiösen Schwärmerei. Einige, sogar prominente Parteimitglieder entpuppten sich nach 1967, also nach dem Sechstagekrieg, als Anhänger der Ganz-Israel-Ideologie, die den Fluss Jordan nicht oder nicht nur als Sicherheitsgrenze, sondern als Ostgrenze des den Juden von Gott verheißenen Landes Kanaan wahrnahm. Offenbar war auch die säkulare Erziehung nicht resistent gegen religiöse Botschaften, wie es sich Herzl oder auch Ben-Gurion seinerzeit erhofft hatten. Die israelische Gesellschaft war zwar als säkular definiert, jedoch im Alltag stark von der religiösen Tradition beeinflusst, nämlich also von dieser orthodoxen Strömung im Judentum. Eine totale Ablehnung der religiösen Tradition gab es bei höchstens 25% der jüdischen Israelis. Und das kann man messen. Also wie viele Leute fasten am Yom Kippur? Etwa 75%. Wie viele werden am Pessach nur Matzot essen und kein Brot? Die Zahlen sind da ähnlich. Der Widerstand gegen die rechtsgerichtete Ideologie schmilzt, also gegen die religiösen schmilzt, mehr noch nach der traumatischen Erfahrung des Yom Kippur-Krieges als noch im Jahr 67. Und nach jedem Erfolg der Gegengesinnung, zuerst der Frieden mit Ägypten im Jahr 79 und die Räumung von Sinai, dann das Osloer Abkommen mit den Palästinensern im Jahr 93 und später der Rückzug aus Gaza im Jahr 2005. Jeder solcher Schritt, die für diese Strömung einen herben Rückschlag bedeutete, meldeten sich die ganz Israel-Verfechter mit Nachdruck zu Wort, erfahrener, aggressiver und von der Mehrheit im Land mindestens toleriert. Nicht weniger paradox und für Münchhausens Schlitten schicksalhaft war eine Entwicklung des ultraorthodoxen Lagers. Also bislang haben wir uns mit den Zionisten befasst, die zum Zionismus sich bekennen konnten. Die waren ein Teil der zionistischen Bewegung, aber religiös. Es gab aber die Gruppe der Ultraorthodoxen, eine kleinere Gruppe in der israelischen oder vorisraelischen Gesellschaft, etwa 5%, die im Prinzip nicht zionistisch waren oder sogar Antizionisten. Das war eine Gruppe, die sich hinter einer Partei zusammengeschart hat, Agudat Israel. Und diese Partei, Agudat Israel, blieb in der Regel in der Opposition in Israel und machte eine ganz andere Politik als die der zionistischen religiösen Menschen. Das heißt, die war weit entfernt von der Ideologie ganz Israel. Für die war der Staat Israel an und für sich schon eine Ketzerei, weil ein Judenstaat nur dann entstehen kann, wenn der Messias diesen Staat ausruft. Es gab dort, da muss man selbstverständlich vorsichtig sein, es gab auch dort unter den Agudat Israel Wähler, Menschen, die sich mit dem Zionismus versöhnen konnten. Die haben sogar mitgekämpft im Krieg im Jahr 48. Aber die Hauptrichtung war eine ganz andere. Ablehnung des Staates Israels, Ablehnung der Idee des Staates Israels, aber mitmachen am Staat, um in diesem Staat so zu existieren wie in jeder andere Diaspora überall in der Welt, ohne sich für die eine oder die andere politische Richtung zu entscheiden. So war das bis zum Jahr 1967. So war es sogar bis zum Jahr 1977. Dann kam aber auch dort die Wende. Die neue Regierung von Menachem Begin, die nationalistische Regierung, suchte nach Partner. Ein Partner waren selbstverständlich die religiösen Zionisten, klipp und klar. Aber auch die Ultraorthodoxen wurden dort zu Partner. Und diese Partnerschaft entwickelte sich aus einer Zweckpartnerschaft zu einer ideologischen Partnerschaft. Da kam die Wende auch bei den Ultraorthodoxen und in der Partei der Ultraorthodoxen in Richtung nationalistisches Denken. Etwas, was dabei half, war eine rein materialistische Überlegung. Die Gruppe der Ultraorthodoxie ist mehr kinderreich als jede andere Subgruppe in der israelischen Gesellschaft. Und die braucht Platz, die braucht Wohnungen und sehr die besetzten Gebiete boten Platz für neue Siedlungen für Ultraorthodoxe an. Das war ausreichend, um so eine Wende zu schaffen. Und als ein ideologischer Überbau noch hinzukam, gab es zwischen dieser Gruppe und der Gruppe der religiösen Zionisten kaum Unterschiede mehr. Beide waren schon vorher für mehr Religiosität, für die Bekämpfung der säkularen Gesellschaft. Aber die hatten noch nicht eine gemeinsame Sache zu führen. Jetzt, wo nach 67 Platz geschafft wurde, die besetzten Gebiete, nach 77 die politische Allianz angeboten wurde, kam die große Wende. Das heißt, alle nicht-säkularen Kräfte können gemeinsam an der Regierung teilnehmen und in dieser Regierung eine Politik betreiben, die man unter ganz Israel oder Großisrael subsumieren kann. Der strategische Hebel der Ultraorthodoxen, auf Hebräisch heißen die Hasidim, war das autonome Erziehungssystem. Das war für die der Mittelpunkt. Die haben ihre Schulen, ihre Art von Religionsunterricht, ihre Art von Curricula und Syllabi. Und sie hatten auch die Hochschulen, die man Yeshivot nennt. Das sind religiöse Hochschulen, an denen man nicht wie an einer Universität nach 3 bis 5 Jahren das Studium abschließt, sondern als ewiger Student, im wahrsten Sinne des Wortes, ewiger Student bleibt, auch als Familienvater, ohne Aussicht eigentlich auf einen Beruf, bis auf Berufe, die eben mit der Yeshivot etwas zu tun haben. Ja, auch habe das Lager der Charedim, also der Ultraorthodoxen, war in sich tief gespalten, wie jede Gruppe in Israel, zwischen Chassidim und Gegner der Chassidim, also Mitnagdim, zwischen Charedim aus Litau und Charedim als Galizien und so weiter und so fort. Das Erziehungsestablishment war entsprechend gespalten und schien bis zur Wende im Jahr 1977 das säkulare Lager und die zionistischen Laizisten nicht herausfordern zu können. Auch unter den Eliten in Israel waren Charedim eher selten zu finden. Nur wenige wurden auf diese Unterströmungen aufmerksam vor 77, die seit der großen Erschütterung des Yom Kippur-Krieges auch in dieser Hinsicht eine Tendenzwende einläuteten. Dieses System wollte man beschützen. Dieses System wollte man finanzieren. Das Jahr 1977 gab den Charedim die Möglichkeit, jetzt direkt an die Staatskasse heranzukommen, um ihre Systeme der Erziehung zu finanzieren. Das war auch eine starke Motivation, um mit den anderen Gruppen, mit den religiösen Zionisten und mit den säkularen Nationalisten zu kooperieren. Und auf diese Art und Weise entstand eine Koalition, die eigentlich die Grundidee des säkularen Zionismus ausgehebelt hat. Es gab hier eine weitere Gruppe, mit der man sich befassen muss, um zu verstehen, wie eine kleine Gruppe von etwa 5% Ultraorthodoxen plötzlich so mächtig geworden sind seit dem Jahr 1977. Die ursprünglichen Charedim, Ultraorthodoxen, kamen vornehmlich aus Osteuropa. Das sind diese 5%, die es geschafft haben, nach Palästina zu kommen und Bürger des Staates Israel zu werden. Mit der Zeit hat man eine weitere Gruppe entdeckt. Das waren die sogenannten orientalischen Juden, die sephardischen Juden, Juden, die aus den arabischen Ländern kamen, die keine säkulare Grundeinstellung sowieso hatten. Ihr Zionismus war eine Art von Anerkennung des Staates Israel als Land der Verheißung oder des Landes Israel als Land der Verheißung. Da war die Säkularisierung eigentlich nicht gefragt. Und mit dieser Gruppe konnten die Ultraorthodoxen eine neue Beziehung schaffen. Die ultraorthodoxe Erziehung ging in diese Gruppen hinein, schuf Yeshivot, also Hochschulen für orientalische Juden. Und da hatte man schon im Jahr 1967 etwa 700.000 Israelis, das war damals etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung, die anfällig waren für eine Re-Religionisierung der israelischen Gesellschaft. Und die wurden zu Alliierten der Partei, der politischen Partei der osteuropäischen Ultraorthodoxie. Anfang der 80er Jahre entstand die Partei Schass, die Partei der sephardischen, das heißt der orientalischen Gläubigen oder Charedim. Und die erfuhr eine meteorische Entwicklung. Die haben sich selbst entdeckt, die haben sich emanzipiert innerhalb der israelischen Gesellschaft und liierten sich mit den Ultraorthodoxen aus dem osteuropäischen Hintergrund. Und auf diese Art und Weise gewann man für diese neue Allianz nationalistisch, zionistisch, religiös und ultraorthodox eine entscheidende Gruppe, die früher eher passiv war oder für die Arbeitspartei gewählt hat. Und somit konnte man schon Anfang der 80er Jahre sehen, dass der Säkularismus im Staat Israel nicht mehr als Grundlage für das politische Handeln bleiben wird, dass die Gesellschaft sich geändert hat, dass eben statt ein Pferd jetzt ein Wolf die Karre zieht. Die ultraorthodoxen Parteien haben, wie gesagt, die Vorteile auch der besetzten Gebiete entdeckt und das sehr radikal benutzt. Die größten Siedlungen in den besetzten Gebieten sind ultraorthodoxe Siedlungen. Also etwa ein Drittel der Siedler in den besetzten Gebieten, in der Sprache dieser Leute, der befreiten Gebieten, sind eben ultraorthodox. Kommen wir zum Fazit. Überwunden aus praktischen wie auch ideologischen Gründen war seit den 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts die tiefe Kluft zwischen nationalreligiösen, also orthodoxe Zionisten, und ursprünglich antizionistischen Ultraorthodoxen. Während vorher beide Gruppen gemeinsam nur die Abwehr gegen den säkularen Charakter der allgemeinen Gesellschaft betrieben, agierten sie nun auf einer gemeinsamen Plattform, in der Eretz Israel und der jüdische Charakter, so heißt es, jüdischer Charakter des Staates im Sinne einer religiösen Auslegung der Aufgabe des Zionismus die Hauptrolle gespielt haben. Mit anderen Worten, beide haben es geschafft, den herkömmlichen Zionismus aufzuhebeln und zu jüdisch-religiösen Ideologie zu verwandeln und die moderne Definition der jüdischen Nation durch eine völkische zu ersetzen. Auch hier bildete sich zuerst eine neue Gruppe, die man Chardalim nennt, eine Kombination von ultraorthodoxen Charedim und Datiim Lumiim, national-religiös. Das heißt, eine Verbindung, ein Bindeglied zwischen beiden Gruppierungen, die besonders aggressiv sind, besonders fanatisch sind, wo Chabad, jeder kennt Chabad, diese schlimme Gruppe der Fanatiker der ganz Israel-Ideologie, wo Chabad eine entscheidende Rolle mitspielt. Also wieder kurz zusammengefasst, seit 1967 erstarken drei Lager in der israelischen Politik, die Nationalisten, die nationalreligiösen und die ultraorthodoxen, und die schaffen so eine totale Metamorphose der israelischen Gesellschaft. Bis das Jahr 2023 kam, hatte man das noch nicht so klar bewusst rezipiert. Erst in diesem Jahr entstand diese Koalition, mit der die Israelis noch heute leben müssen. Also 64 von 120 Parlamentarier stehen wie Beton hinter dieser Ideologie, wo alle drei Kräfte noch radikaler sind als je zuvor. Der Likud-Block ist radikaler, nationalistischer, religiöser geworden. Ultraorthodoxen wurden radikaler und nationalistischer und völkischer, und die religiösen Zionisten wurden noch radikaler, rechtsextremer geworden als je zuvor. Da hat man endlich erkannt, dass eben die Revolution bereits stattfand. Man sprach zwar von einer Justizreform oder Ähnliches, aber das war nur die Fassade. Es ging um die Beseitigung der Grundwerte der zionistischen Ideologie, der ursprünglichen zionistischen Ideologie in Richtung rechtsnational, rechtsextrem. Und darum geht es seitdem. Es gab eine kurze Pause, als der Krieg ausbrach am 7. Oktober. Ich hoffe sehr, dass wir uns darauf beziehen werden in der Diskussion in der nächsten Stunde. Aber diejenigen in der israelischen Gesellschaft, die wachsam genug sind und für eine säkulare, liberale Gesellschaft kämpfen, hat sich das Problem wieder gestellt mit voller Wucht, kurz nachdem dieser Krieg begonnen hat. Und das, was auf den Straßen in Israel passiert, und das wurde bereits erwähnt, ist eine Reaktion eben auf diese Entwicklung in diesem Teilbereich der israelischen Politik bzw. der Nahostpolitik. Wenn ich das zusammenfassen soll, also das, was die Netanjahu-Regierung am Ende angeboten hat, ist eben die extremste Art von Abkehr vom ursprünglichen Zionismus, von der ursprünglichen Idee der zionistischen Bewegung vor etwa 120 und mehr Jahre oder aus der Zeit noch der Gründung des Staates Israel. Und man kann nur mit einer pessimistischen Bemerkung hier diese Ausführungen zu Ende bringen. Wie sehr sich der Judenstaat, der Zionismus geändert hat, versuchte ich eben hier zu schildern, sich aus dem Sumpf, da bin ich wieder bei Münchhausen, sich aus dem Sumpf am eigenen Schopf zu ziehen, ist Baron von Münchhausen gelungen. Es ist zu befürchten, dass der israelischen Gesellschaft ähnlich ist, leider nicht gelingen wird. Und von hier an können wir mit der Diskussion beginnen. Schönen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.